Unsere Bibelstelle für heute Morgen ist Sprüche, Kapitel 1, Sprüche, Kapitel 1, Verse 8 bis 19, Sprüche, Kapitel 1, Verse 8 bis 19. Sprüche, Kapitel 1, Verse 8 bis 19. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters, und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Mein Sohn, wenn Sünde dich locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen. Wir wollen sie wie der Scheol lebendig verschlingen und verständig wie solche, die im Nu in der Grube hinabfahren. Allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Dein Los wirf nur in unsere Mitte. Ein Beutel soll uns allen sein. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. In den Augen aller Vögeln ist das Fagennetz ja auch ohne Absicht bestreut. Doch jene lauern auf ihr Blut. Sie stellen ihrem Leben nach. So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht. Der nimmt seinem Besitzer das Leben. Gudrun Enslin war das vierte von sieben Kindern eines evangelischen Pfarrers. Sie war leidenschaftlich tätig in der Gemeinde, war eine Jungscharleiterin. Sie war auch in Bibelkreisen aktiv. 1965 bekam sie ihr Diplom für Grundschullehramt. Bis dahin ist sie in der Studentenprotestbewegung aktiv geworden. 1986 verließ sie ihr Verlobten und später ihren kleinen Sohn und fing eine Affäre mit einem Mann namens Andreas Bader an. Ein Mann, der mehrmals vorbestraft wurde. Mit ihm und anderen formierten sie die Rote Armee-Fraktion. Sie beteiligte sich an 5 Bombenanschlägen, die zu 4 Todesopfer führten. 1972 wurde sie verhaftet und 1977 wurde sie mit anderen zum lebenslänglichen Haft verurteilt. Im gleichen Jahr verhängte sie sich in ihre Zelle. Man muss nicht unbedingt aus einer Familie von Verbrecher kommen, um Verbrecher zu werden. Gewalttätigen werden nicht immer wegen Missbrauch verursacht oder Gewalttat, entschuldige. Junge Leute, die aus einem schwierigen Hintergrund kommen, sind besonders dafür anfällig. Aber Menschen, vor allem junge Menschen, die sogar aus frommen Kreisen kommen, können sich auch kriminell entwickeln, wenn sie auf verführerischen Menschen zuhören. Und das ist der Grund, warum wir in Sprüche Kapitel 1 diese Warnung, diese Unterweisung finden. Und dann stellen wir die Frage, warum hier? Ich meine, das war so faszinierend interessant. Der Anfang von der Sprüche, das erklärt hat, was Weisheit ist, Und jetzt gleich die boshafte Menschen, was sie tun und wie du sie vermeiden sollst. Warum hier? So, gerade am Anfang. Ich denke Folgendes, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ich habe Salomo nicht gefragt, aber ich schätze Folgendes. Es gibt eine Menge von Problemen im Leben und eine Menge von Problemen, die in der Sprüche angesprochen werden, eine Menge davon. Wenn du Verbrecher bist, kommen diese Probleme auch im Leben vor. Genauso heftig, eigentlich noch heftiger. Sie sind enorm schwierig zu beseitigen, wenn man Verbrecher ist. Der hat die gleichen Probleme, wie wir alle haben. Ich denke dann, Salomo spricht das schlimmste Problem als erstes an, damit es außen vor weg wird. Und der Punkt, den er betonen möchte, der Punkt für heute Morgen ist, vermeide die Verbrecher. Vermeide sie. Wie gesagt, sogar Menschen aus frommen Kreisen sind auch dafür anfällig. Und Salomo, um das alles zu erklären, dann gibt uns drei Befehle. Befehl Nummer 1, höre auf deinen Eltern. Gehorche, mein Sohn, die Zucht deines Vaters. Nicht vergessen, letzte Woche haben wir erklärt, dass es nicht nur Unterweisung, dass es auch Korrektur gehört auch dazu, was wir wirklich ungern haben. Ich meine, als ich Kind war, ich könnte das von meiner Mutter ertragen. Gell? Das war halt so. Besonders vielleicht für einen Jungen ist das so. Er kann das von seiner Mutter ertragen, aber wenn Papa korrigiert, das ist ja heftig und das ist nicht so angenehm, aber es muss so sein. Nun, das gehört dazu. Unterweisung mit Korrektur dabei. Eltern haben eine Aufgabe, ihre Kinder zu unterweisen, moralisch unterweisen. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Es gibt manche Kinder, manche junge Leute, die, wenn sie etwas hören, machen sich so dicht. Wer bist du, der mich kritisiert? Oder alles, was ich von dir höre, ist Kritik. Und in der Tat hat das Kind vielleicht das einmal am Tag gehört. Vielleicht hat es auch viele gute Sachen gehört oder einfach neutrale Sachen gehört, aber einmal Kritik gehört, Korrektur gehört und dann wehrt das Kind sich dagegen. Manche Kinder sind halt so, okay? Manche von euch waren so als Kinder. Und deswegen kommt diese Erklärung hier, diese Warnung, vielleicht können wir sagen, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Ja, ich weiß, es klingt altmodisch, was sie zu sagen hat. Aber du sollst es trotzdem annehmen. Es ist für dich gesund. Vater und Mutter sollen Kinder erklären, was richtig und falsch ist. Ich weiß, dass es andere Philosophien in der Welt gibt, auch in diesem Land. Aber nach der Bibel ist Bildung in erster Linie die Aufgabe von Eltern. Sie sind dafür verantwortlich, es Kindern beizubringen, korrekt zu denken und zu handeln. Mein Sohn hat mir einmal gesagt, Papa, als du uns korrigiert hast am Tisch und hat uns gesagt, wie wir mit Messer und Gabel umgehen sollen und mit Teller und mit unserem Mund, das hat mich so geärgert. Aber als ich dann in eine evangelistische Organisation war und er reiste von Gemeinde zu Gemeinde, von Ort zu Ort, die ganze Sommer durch und war immer wieder im Haus von jemandem anderes. Und er hat gesagt, mein Kumpel hat es nicht zu Hause gelernt und ich habe bemerkt, immer wieder waren Menschen mit ihm geärgert, weil das so denen unwohl gemacht hat, wie er sich benommen hat zu Tisch. Papa, danke, dass du mir es beigebracht hast. Es war ärgerlich damals, aber heute bin ich dankbar. Höre auf deinen Vater. Höre auf deine Mutter. Alle beide sind für die Erziehung des Kindes verantwortlich. Und was ist die Resultat in Vers 9? Dann ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Dieser Kranz, was war das? Also wenn wir daran denken könnten, wie in der Antike, jemand, der Sport gewonnen hat und etwas auf sein Haupt gestellt wurde. Das ist die Idee. Also das war Ehre und eine Goldkette für eine junge Dame. Also wer würde das nicht gern haben? Und das ist das, was Salomo uns sagt, so wird dein Leben sein. Dein Leben wird heilsam, dein Leben wird gesund und Menschen werden merken, du gehst auf dem richtigen Weg. Sie werden mit dir zufrieden sein. Also höre auf deinen Vater und deine Mutter. Und hier ist der nächste. Und das kommt von Vater und Mutter. Höre Verbrecher nicht zu. Mein Sohn, wenn Sünde dich locken, so folge ihnen nicht. Nun, wir werden vieles sagen über richtige Verbrecher. Aber ich möchte auch sagen, wenn du das mal liest, wenn Sünde dich locken, da sollst du denken, ob sie Verbrecher sind oder nicht. Egal wie die Gesellschaft sie betrachtet, wenn sie Sünde sind und mich verführen wollen in der Sünde, dann soll ich nicht zuhören. Böse Menschen haben eine Methode. Sie locken. Sie überreden. Sie sind, könnte man sagen, Experte Verkäufer. In einem Dokument von Bundesstaat Missouri in USA wird es erklärt, wie junge Menschen zu verbrecherischen Banden überzeugt werden. Und der erste Schritt, um Menschen zu gewinnen, junge Menschen dafür zu gewinnen, heißt Verführung. Sie erfinden Mythen über ihre Bande und sie erzählen sie dann, was sie alles schaffen. Sie bieten Geld, Sex und Glanz einem an. Sie gebrauchen Handsignale und Tattoos und andere Dinge. Sie geben an, dass sie Macht haben und werden dadurch überzeugend. Hier in Europa haben wir einiges erlebt, was uns schockiert hat, dass viele Menschen aus Europa nach Syrien und Irak verreist worden sind und sie haben sich an ISIS beteiligt und ihre Gewalttaten. Wir müssen auch verstehen, viele, die dazu gewonnen wurden, waren auch erstmals Verbrecher in Gefängnissen. Sie verstanden bereits, wie man gewalttätig sein kann. Vor 2 Jahren gab es einen Zeitungsartikel, wo ein Mann, so 35 Jahre alt, ein Interview gegeben hat. Und der Mann hat den Reporter so die Frage beantwortet, wie er angesprochen wurde von solchen Menschen, die anderen verführt hat. Er sagte, die haben immer schöne Sachen erzählt. Nie über den Dschihad, über Hass, über Kriege, Hass gegen Amerika. Es wurden nur schöne Sachen erzählt. Aber nach diesen Gesprächen haben die immer jemand anderen geheult. Suchen die Einzelne aus. Der hat die Eier dafür. Und dann reden die mit dem, führen Einzelgespräche, gehen mit denen raus, gehen essen, trinken, gehen Eis essen und sehen, boah, ich krieg nur Gutes von denen. Und dann wurde langsam über die Kriege gesprochen. Sie sind Experte Verkäufer. Erster Schritt, Verführung. Menschen, die ein gerechtes Leben führen, führen, die wollen Gott gefallen. Das ist ihre Motivation, Gott gefallen. Deswegen hören sie solches nicht zu. Menschen, die die Bibel glauben und folgen, werden als engstirnig bezeichnet. Es wird über sie gesagt, dass sie ewig gestriger sind und dass sie nicht aufgeschlossen sind. Und das ist ihr Problem. Einmal habe ich es so erklärt, gehört, wie engstirnig ist ein Christ? Ungefähr so engstirnig. Und alles, was dazu gehört, und da sind, was weiß ich, in deiner Bibel, in meiner Bibel, so ungefähr 1400 Seiten von Worten Gottes. Das ist ganz, ganz viel. Wenn sie aber sagen, die Christen sind engstirnig, sie sind nicht aufgeschlossen, das ist eine Tarnung. Die Frage ist, für was bist du aufgeschlossen? Niemand ist engstirniger als ein Mensch, der die Bibel hasst. Schauen wir auf Sprüche Kapitel 1 und Verse 29 und 30. Weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben, alle meine Mahnung. Es geht weiter. Aber merkt ihr? Für Gottes Wort und für Gottes Weisheit waren sie zu. Sie wollten nichts damit zu tun haben. Sie wollten es nicht hören. Die Frage ist dann, für was bist du aufgeschlossen? Für Gottes Weisheit? Oder für Ideen von Menschen, auch verkehrte Ideen von Menschen. Nummer 1, sie verführen oder sie überreden. Nummer 2, Entschuldigung, sie verführen, das ist Nummer 1. Sie haben eine Methode. Nummer 2, sie überreden. Sie wollen, dass du nachgibst. Salomo sagt, sei nicht wohlwollend. Gebe nicht nach. Höre nicht zu. Mein Sohn, wenn Sünde dich locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffen nachstellen und so weiter. Er sagte, höre auf denen nicht. Gebe nicht nach. Sprüche 7 spricht von einem jungen Mann, der von einer unmoralischen Frau angesprochen wird, Und dann sagt schließlich, sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden. Das heißt, wenn sie das einmal sagen und es nicht überzeugend genug ist, dann werden sie das auf andere Weise sagen, noch einmal und dann noch einmal und dann noch einmal. Sie reden weiter und weiter, bis endlich du weich bist und sagst, okay, ich mach mit. Das ist ihre Methode. Und hier lernen wir, was sie sagen, um Menschen zu überzeugen. Vers 14, dein Los wirf nur in unsere Mitte, ein Beutel soll uns alle sein. Wir werden kostbaren Besitz finden. Wir werden schnell reich werden. Wenn du so etwas hörst, ob das von einem Räuberband ist oder von irgendjemand anders auch so gut angezogen wie ich heute Morgen, wenn du hörst, du wirst schnell zu Wohlstand kommen, schnell reich werden, dann soll eine rote Fahne hochkommen. Etwas ist hier nicht in Ordnung. Menschen, entschuldige, die Bibel sagt, höre nicht zu. Dann drittens, von diesen Menschen, von den verbrecherischen Menschen, sie haben ein Ziel. Wenn sie endlich dazu kommen und dich erklären, was das ist, ist es richtig schockierend. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern. Sie haben Blutdurst. Wir wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen. Leute, die unschuldig sind, wir werden sie ausrauben, beziehungsweise töten. Leichte Beute, das ist es. Dies wird einfach. Der Kaiser Nero, bevor er Kaiser geworden ist, von dem wir so viele böse Sachen wissen, also der Name Nero ist keine so ganz wunderbare Name, denken wir. Und es gibt einen Grund dafür, er war grausam als Kaiser. Aber bevor er überhaupt Kaiser war, als junger Mann von einer wohlhabenden Familie, ist er nachts rausgegangen und lauerte auf alten Menschen, hat sie ausgeraubt und öfters getötet. Und weil er von so einer wichtigen Familie kam, wurde nichts gegen ihn gemacht. Schließlich ist er Kaiser geworden. Was würde man von ihm erwarten als das? Solche Menschen hat es zur Zeit Salomos gegeben, zur Zeit Jesus gegeben und die gibt es immer noch. Menschen, die so sprechen und so leben, stellen sich als starke Menschen dar. Sie sind sehr selbstbewusst oder zumindest kommen sie so vor. Und vielleicht sind sie auch körperlich stark, das ist öfters der Fall. Sie sind aber in der Tat innerlich schwach. Das Lebensstil können sie nicht alleine erfolgreich durchsetzen. Sie brauchen andere. Und versuchen sie für sich zu gewinnen. Merkt ihr in Vers 11 das Wort wir. In Vers 12 das Wort wir. In Vers 13 noch einmal das Wort wir. Und in Vers 14 uns allen. Sie sind niemals über sich selbst ganz sicher. Sie werden andere locken, pervertieren, bedrohen, damit sie dann wirklich stark, sich stark fühlen können. Freunde? Nicht wirklich. Und sobald du dazu gehörst, ist es schwierig, rauszukommen. Es wird sehr schwer sein. Und ihre Rede ist absolut kühn, sogar dreist. Sie bezeichnen sich interessanterweise schockierend. Vers 12, wir wollen sie wie der Sheol lebendig verschlingen und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren. Das sind zwei Worte, Sheol und Grube, das waren zwei Worte für das Totenreich, auch für die Hölle. Sie beschreiben sich als Tod selbst. Sie beschreiben sich als die Hölle selbst. Und ihre Rede ist so erfolgreich. Menschen sagen, okay, ich mach mit. Und Vater und Mutter sagen, höre nicht zu. Salomo sagt, höre nicht zu. Und Gott sagt, höre nicht zu. Dann Nummer 3, also der erste Befehl, höre auf Vater und Mutter. Zweiter Befehl, höre nicht auf Verbrecher. Und drittes Befehl, gehe nicht mit. Vers 15, mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Die Bibel meint nicht nur, dass wir nicht mit denen in Auto steigen sollen, sondern dass wir ihr Lebensstil und ihre Denkweise nicht adoptieren sollen. Es ist pervertiert. Wenn du mit der Gruppe dich anschließt, dann musst du dich benehmen, wie sie sich benehmen. So sagt er, gehe nicht mit. Er sagt auch, vermeide ihre Motivation. Sie haben Blutdurst. Sie genießen es, Leid zuzufügen, körperlich oder seelisch. Und dann sagt er schließlich, vermeide ihre Zukunft. Vers 16, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Das ist ihre Motivation. In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz ja auch ohne Absicht bestreut. Doch jene lauern auf ihr Blut. Sie stellen ihrem Leben nach. Um das zu erklären, wenn du eine Falle für einen Vogel haben würdest, da würdest du das so irgendwie bedecken, damit sie das nicht sehen. Diese Leute, sagt er, das sind wie Vögel, die so etwas sehen und gehen direkt hinein. Sie lauern auf ihr eigenes Blut. Der Pfad von bösen Menschen führt zu Zerstörung. Im Psalm 37, Verse 14 bis 15, lesen wir Folgendes. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen den Elenden und Armen, hinzuschlagen die, die auf richtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen werden zerbrochen. In Sprüche Kapitel 30 und Vers 17, und das ist ein Vers, der hochinteressant ist. Und manchmal hat man als Prediger ganz interessante Gelegenheiten mit Auswirkungen, die man nicht erwarten würde. Sprüche Kapitel 30 und Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, aus Hacken werden es die Raben am Bach und auffressen die junge Adler. Was soll das heißen? Ich habe das vor einem Jungschar gebracht einmal. Und dann habe ich das erklärt. Also, was hier gemeint ist, ist, dass es junge Menschen gibt, die auf ihr Vater, auf ihre Mutter nicht hören wollen. Sie meinen, ich weiß, ich bin kluger. Und dann schließlich schließen sie sich mit Menschen an, wie wir heute beschrieben haben. Und es kommt immer dazu, das ist keine echte Freundschaft. Und irgendwann mal sagt jemand etwas Verkehrtes oder tut etwas Verkehrtes und dann gibt es Feindschaft. Und wenn das groß genug ist, dann kommt ein Messer raus. Und schließlich, oder zwei oder drei oder was weiß ich, und schließlich stirbt einer und alle anderen laufen weg. Und der Mann, der dieses geschrieben hat, hat so einen jungen Mann gekannt, höchstwahrscheinlich. Und er ging auf den Weg von der Stadt raus einmal und er kannte seine Geschichte und hat ihn gesehen. Vielleicht ein Tag oder zwei, nachdem es geschehen ist. Etwas grausam präsentiert hier. Aber es ist die Wahrheit. Und ich sage, du weißt nicht als Prediger, was für einen Effekt du hast. Vor einem Jahr hat meine Tochter mir gesagt, Papa, ich war in dieser Jungschar. Und ich habe es nie vergessen, was du gesagt hast. Schnell reich werden. Gewalt benutzen. Wisst ihr, Paulus hat zu Christen gesagt, in 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 9 bis 10, habe keine solche Motivation als Christ, reich zu werden. Geschwister, er sagte nicht, dass es verkehrt ist, reich zu werden. Er hat gesagt, wenn das dein großer Wunsch ist, dann ist es verkehrt. Dein großer Wunsch soll sein, den Herrn zu dienen. Nun, wir sprechen nicht nur von Räuberbände. Es gibt andere. Bosheit hat viele Gesichter. Die Pornografieindustrie ist in den letzten 25 Jahren enorm gewachsen. Mittlerweile sind mehrere Frauen rausgekommen, weil sie gerettet worden sind. Sie haben sich bekehrt und sie haben gesagt, Schluss, jetzt letztendlich habe ich den Weg rausgefunden. Wollten vorher raus, aber wussten nicht wie. Und sie haben endlich den Weg rausgefunden. Praktisch alle, die diese Geschichte erzählen, sagen, ich nahm viel Drogen. Ich trank sehr viel Alkohol, um körperliche und seelische Schmerzen zu betäuben. Die Geschichte von einer Frau habe ich gelesen. Sie sagte, mit 18 fing ich an in diesem. Mit 32 bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Aber ich sage es Ihnen, ich bin sehr müde und ich fühle mich, als ob ich eine alte Dame bin, bin 32. Es hat seinen Effekt, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht, egal welches Gesicht Bosheit hat. Manche werden protestieren und sagen, Jeff, glaubst du nicht an Vergebung? Glaubst du nicht an Gottes Gnade? Glaubst du nicht an Errettung? Und was ist mit dem guten Samariter? Schlechte Menschen haben einen Mann sehr schwer verletzt und es waren zwei sehr gerechte Menschen, die vorbeigelaufen sind und der Samariter hat ihm geholfen. Wir sagen Amen dazu. Aber das ist eine ganz andere Sache. Selbstverständlich habe ich mein Glauben an das Evangelium nicht geändert. In der Sprüche aber ist es nicht das Thema Evangelium. Das Thema ist Weisheit. Weisheit sagt zu dir, wie du ein schlechtes Leben vermeiden sollst und dadurch schlechte Konsequenzen vermeiden kannst. Vielleicht, wenn wir zu diesem Punkt kommen, wenn wir all das gesagt haben, von dem, was hier ist und wie wir böse Menschen vermeiden sollen, vor allem junge Menschen sollen das beherzigen. Jungs und Mädchen, junge Männer, junge Damen. Was ist mit der Gnade Gottes? Vielleicht können wir in Lukas Kapitel 23 und Vers 39 anschauen. Lukas 23 und Vers 39. Als Jesus gekreuzigt wurde. Lukas Kapitel 23 und Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Sprüche 1, wo es alles hinfährt, was im Voraus in der Bibel gesagt ist, sie sind schließlich da. Und es ist grausam. Wir haben es verdient, hat er gesagt. Dieser aber hat nichts Ungeziemtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir glauben an die Gnade Gottes. Wir glauben an die Gnade Gottes sehr. Wir predigen die Gnade Gottes. Wir leben aus der Kraft der Gnade Gottes. Aber das kann nicht untun, was getan ist. Und wenn ein Mensch ein boshaftes Leben führt, es wird Konsequenzen dafür geben. Da können sie nicht aus der Welt getilgt werden. Sie sind stets da. Und die zwei Verbrecher sind mit Jesus gestorben. Er hat sie nicht von dem Kreuz entfernt. Gnade sagt, aber Gott kann ewig vergeben. Das entspringt alle Gedanken von Philosophien und Training, was du überhaupt ausdenken kannst. So groß ist Gottes Gnade. Die Botschaft ist immer noch die gleiche. Höre nicht zu. Geh nicht mit. Es gibt so viele Arten von Verbrecher in dieser Welt. Das Prinzip bleibt. Bei dem Nürnberger Prozess, als endlich die Angeklagten die Gelegenheit gegeben wurden, zu sprechen, hat Hans Frank gesprochen. Er war dafür berühmt, dass er so viele Juden in Polen getötet hat. Hans Frank sagte Folgendes: Wir haben am Anfang unseres Weges nicht geahnt, dass die Abwendung von Gott solche verderblichen, tödlichen Folgen haben könnte und dass wir zwangsweise immer tiefer in Schuld verstrickt werden könnten. Wir haben es damals nicht wissen können, dass so viel Treue und Opfersinn des deutschen Volkes von uns so schlecht verwaltet werden könnten. So sind wir in der Abwendung von Gott zu Schanden geworden und mussten untergehen. Es waren nicht technische Mängel und unglückliche Umstände allein, wodurch wir den Krieg verloren haben. Es war auch nicht Unglück und Verrat. Gott hat vor allem das Urteil über Hitler gesprochen und vollzogen. Über ihn und das System, dem wir in gottferne Geisteshaltung dienen. Darum möchte unser Volk von dem Wege zurückgerufen werden, auf den Hitler und wir mit ihm es geführt haben. Ich bitte unser Volk, dass es nicht verharrt in diese Entwicklung und nicht weiter schreitet in diese Richtung. Auch nicht einen Schritt. Denn Hitlers Weg war der vermessene Weg ohne Gott. Der Weg der Abwendung von Christus und in allem letzten Endes der Weg der politischen Torheit, der Weg des Verderbens und des Todes. Mein Sohn, wenn Sünde dich locken, so folge ihnen nicht. Wir wollen beten.